Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Livestream heute Abend. Ein etwas besonderer Livestream, denn der hat einen ganz bestimmten Grund. Ich werde heute nichts Neues predigen in dem Sinne, sondern die Predigt vom letzten Sonntag noch einmal wiederholen, aus verschiedenen Gründen, damit die Leute, die nicht dabei waren, sie nochmal hören bzw. anschauen können. Und damit diejenigen, die sich die Predigtreihe irgendwann später nochmal anhören, auch die komplette Reihe dazu bekommen, da einige wichtige Gedanken dabei sind, die wo schade wäre, wenn wir die verlieren würden. Denn die Predigt am Sonntag, da hat die Aufnahme nicht geklappt und deswegen hole ich das jetzt über diesen Weg hier nach. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei seid und genau, wir können direkt starten. Dann muss ich noch zurechtschieben hier und dann beginne ich mit Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es dein Wort wert ist, auch nochmal eine Predigt zu wiederholen. Und Herr, wir wissen aber, dass jede Predigt einzigartig ist und dass du durch jede Predigt anders redest und anders wirkst. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt hier nimmst, dass du mir Weisheit gibst, die richtigen Dinge zu sagen, die richtigen Dinge wegzulassen. Und dass du all meinen Zuhörern offene Herzensohren schenkst, zu empfangen, was du ihnen geben willst, jetzt in diesem Moment. Das kann für jeden etwas anderes sein. Aber du bist da. Und du gibst uns gerne. Halleluja. Wir preisen dich, wunderbarer Gott, für dein Reich und für die Schätze, die sich in diesem wunderbaren Gebet verstecken. Dein Reich komme. Halleluja. Amen. Amen. Ja, für diejenigen, die jetzt nur diese Predigt angeklickt haben, diese Predigt ist ein Teil in einer Reihe über das Vaterunser, das Gebet des Herrn. Das Vaterunser nimmt in der Kirchengeschichte und überhaupt im Gebetsleben der Gemeinde einen zentralen Teil ein und es ist wichtig, dass wir uns damit befassen. Ihr seht hier auf dieser Seite hier so einen kleinen Reiseführer. Und ich habe jetzt schon in einigen Predigten dieses Bild verwendet, dass das Vaterunser wie ein Reiseführer ist. Ja, wenn wir das Vaterunser aufsagen, dann ist es wie, als ob wir von einem Reiseführer das Inhaltsverzeichnis lesen. Wenn wir uns jetzt näher mit diesen Themen beschäftigen, dann ist es wie, als ob wir die Artikel in dem Reiseführer lesen zu den bestimmten Orten, wo man hinreisen kann. Und wenn wir dann das nehmen, diese Themen dann nehmen ins Gebet, dann ist es wie, als ob wir die Orte tatsächlich bereisen. Also ich möchte hier nicht sagen, okay, jetzt musst du dich nie wieder mit dem Vater Unser beschäftigen. Im Gegenteil, es ist wie ein Kick-off, der uns ins Gebetsleben ziehen kann und soll. Wir behandeln quasi Gesprächsstoff mit Gott. So, das sollte eigentlich das Vater Unser sein, Gesprächsstoff mit Gott. Und wir, genau, tun gut daran, dann nicht nur zu sagen, okay, ich lese nur das Inhaltsverzeichnis dieses Reiseführers oder ich lese nur die Artikel durch, sondern ich will tatsächlich die Orte bereisen und sehen und spüren und erfahren, wovon ich vorher gelesen habe, ja, wovon ich vorher nur wusste. So, hier kriegt ihr jetzt quasi das Wissen von mir und dann möchte ich euch ermutigen, ja, nehmt euch Zeit fürs Gebet, nehmt euch Zeit, wirklich dann diese Orte des Gebetes zu bereisen, auch in was wir heute besprechen, nämlich dieses ganze komplexe Thema vom Reich Gottes. Das Reich Gottes, im Griechischen Basileia, kann auch übersetzt werden mit König sein, König Herrschaft, Königtum, König Macht. Und es bezieht sich auf die tatsächliche Herrschaft Gottes. Also immer wenn wir Reich sehen, da bezieht sich das immer auf einen König. Das ist heute nicht mehr so üblich. Wenn wir jetzt aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, dann sagt niemand, ich betrete jetzt das Reich von Angela Merkel. Aber damals war das durchaus üblich, dass man sagte, okay, das ist das Reich von dem und dem. Also da wurde das Reich immer einem König zugeordnet. Diese Staaten, wie wir sie heute kennen, ja, gab es ja damals noch nicht. Und es geht quasi darum, das Reich Gottes ist das Reich von Gott. Ja, also das. Und es ist unmittelbar mit dem Herrscher verbunden, der in diesem Reich herrscht. Es geht also, wenn wir um Reich Gottes sprechen, geht es um die Herrschaft Gottes über einen bestimmten Bereich oder über bestimmte Personen. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, wird es auch Himmelreich oder nur Reich oder Reich der Himmel genannt, aber es ist im Grunde dasselbe. Und dieses Thema vom Reich Gottes ist so komplex, ist so groß und hat so viele Facetten, dass es unmöglich in einer Predigt abzuhandeln geht. Deswegen werde ich heute nur einige kleine Akzente setzen. Es tut mir jetzt schon leid, wenn dein Lieblingsakzent oder deine Lieblingsbetonung, was das Reich Gottes betrifft, heute nicht dabei ist. Wir lesen erstmal nochmal das Vater Unser, wie wir es hier in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 haben. Da heißt es, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mein erster Punkt heute wird sich auf das jüdische Verständnis vom Reich Gottes zur Zeit von Jesus beziehen. Denn Jesus redet ja hier nicht zu deutschen Zuhörern im 21. Jahrhundert, sondern er redet zu Juden, die im ersten Jahrhundert gelebt haben, die quasi eine ganz andere Lebenswelt, eine ganz andere Denkweise, ganz anderes Mindset hatten, als wir das heute haben. Und deswegen lohnt sich das, da mal hineinzuschauen in diese Zeit und in diese Kultur, mit was für Ohren die Juden denn damals das Reich Gottes verstanden haben. Denn Jesus, das müssen wir verstehen, oder das hilft uns zu verstehen, warum das Konzept von Jesus so revolutionär ist. Für die Juden damals war diese Begrifflichkeit des Reiches Gottes etwas total Geläufiges. Ja, darüber wurde gelehrt, darüber wurde gepredigt. Sie hatten eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Im Alten Testament, wie ich vorhin schon sagte, gibt es zig verschiedene Stellen, zum Beispiel hier in Daniel 2, Vers 44. Da heißt es, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Die Vorstellung, die die Juden hatten zur Zeit von Jesus vom Reich Gottes, war eine theokratische, ja nicht eine demokratische, sondern eine theokratische, also eine göttliche Herrschaft über ein Volk, über ein Land. Eine Herrschaft, die direkt von Gott initiiert und etabliert worden ist für das jüdische Volk. Und diese Vorstellung eines theokratischen Gottesstaates ist untrennbar mit der Vorstellung des Messias verbunden. Der Messias war für die Juden damals und auch für viele Juden heute noch, ist in ihrer Vorstellung oder in dem, wie sie die Schriften lesen und interpretieren, ist ein Gottkönig, den Gott einsetzt, um zu herrschen. Und zwar nicht einfach nur so, ja, ganz seicht dahin zu herrschen und irgendwie ganz diplomatisch mit einzugehen, sondern nein, wie heißt es hier, er wird die anderen Königreiche zermalmen. Also da kommt ein Gottkönig, der die Autorität über das Land Israel wieder an sich reißt. Denn denkt daran, das Volk Israel hat damals in aller Welt gelebt, ja, im Exil. Viele waren zurückgekehrt, aber bei weitem nicht alle. Und die zurückgekehrt waren nach Israel, nach Jerusalem und Judäa und so weiter, die waren bedrückt von den Juden. Von den Römern. Da kam eine römische Invasion, die haben damals die halbe bekannte Welt beherrscht und haben sie unterdrückt, hatten diskriminierende Gesetze und haben die Juden sowieso diskriminiert. Wobei alle, die nicht Römer waren, ja, wie so eine Art, also Barbaren ja waren, und die Juden waren da auch keine Ausnahme, wurden diskriminiert, konnten nicht ihre eigenen Gesetze machen und so weiter und so weiter. Und die Juden damals hatten die Vorstellung, wenn der Messias kommt, er wird kommen und wird uns befreien von dieser Herrschaft, von dieser weltlichen Bedrückung, die wir hier erleben. Gott wird uns einen Gottkönig senden, der uns frei macht davon. Und das sehen wir auch ganz deutlich in verschiedenen Schriftstellen, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 14 und 15. Da heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf einen Berg zurück, er allein. Also da sehen wir diese Dynamik in dem Leben von Jesus. Ja, an dem einen Tag wollen sie ihn mit Gewalt die Klippe runterstürzen, am nächsten Tag wollen sie ihn mit Gewalt zum König machen. Viele Kräfte, die da auf ihn einwirken. Und hier sehen wir diese Sehnsucht, wo sie sehen, okay, da war ein Wunder, da war ein Zeichen, das muss der Messias sein, das muss der Gottkönig sein, den er uns gesandt hat. Los, lasst uns ihn erheben zum König, er wird uns anführen und jetzt geht es los mit dem Kämpfen. Also die Vorstellung vom Reich Gottes war eine rein materiell-politische, eine auf der sichtbaren Ebene. Diese Ebene, auf der wir heute das Reich Gottes sehen, wo wir sagen, ja, das ist ganz, ganz viel mit der Ebene des Herzens zu tun, also mit Sünden, mit Glauben, mit Buße, mit Vergebung von Sünden. Das war für die Juden überhaupt keine Dimension, das kam überhaupt nicht, stand gar nicht zur Debatte. Wenn es um das Reich Gottes ging, dann ging es um eine machtpolitische Konstellation, die sich entfalten sollte, ja, wo Gott im sichtbaren Bereich etwas wirkt, was sie quasi auf der Erde im Hier und Jetzt, was ihnen etwas, ja, was das Leben verändert und die Besatzer vertreibt. Und auch die Jünger von Jesus, wo man eigentlich denken könnte, okay, die waren so lange mit Jesus unterwegs, Jesus hat sie gelehrt, auch sie haben diese Vorstellung gehabt. Und auch sie haben dann, also hatten dann Motivationen in ihrem Herzen. Wir sehen das hier in Matthäus 20, Vers 20 und 21, als da Johannes und Jakobus ihre Mama vorschicken, ja, die Mutti. Da heißt, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese beiden Söhne einer zu deiner Rechten und einer der andere zu deiner Linken sitzen soll, in deinem Reich. Das heißt, sie haben da diese Gefolgschaft von Jesus, die ihm nachgefolgt ist, die hatten in ihrem Herzen die Hoffnung, das ist der Messias. Das bedeutet, er wird eines Tages Israel regieren, das Volk der Juden anführen und wird kämpfen gegen die römischen Besatzer und wird ein Reich aufrichten, was alle anderen Reiche zermalmt. Und die Mutter von den Söhnen des Zebedäus und auch Johannes und Jakobus, in einem anderen Evangelium, da steht die Geschichte ohne die Mutter, sie hatten gedacht, jetzt, wo Jesus noch nicht so berühmt ist, noch nicht so bekannt ist, noch nicht den Thron hat, jetzt können wir uns da reinschleichen, jetzt können wir sagen, okay, jetzt sichern wir uns strategisch gute Positionen, jetzt machen wir die richtigen, tun wir die richtigen Fäden ziehen und jetzt mache ich mir den richtigen zum Freund, damit ich am Ende, wenn das Reich dann da ist und Jesus auf dem Thron sitzt, dass ich dann zur rechten und zur linken sitze und meine eigene etablierte Machtposition habe. Jesus sagt dann zu ihnen, ja, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr bittet. Ihr habt gar keine Ahnung. Eure Vorstellung von dem, was das Reich Gottes ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich hier und jetzt wirke und wozu ich eigentlich gekommen bin. Ja, also noch hier sehen wir das ganz deutlich, die Söhne des Zebedäus und ihre Mutter, die haben nicht irgendwie das goldene Jerusalem oder irgendwie die Gemeinde im Sinn, so wie wir das denken würden, wenn es um das Reich Gottes geht, sondern sie denken an einen irdischen Thron für sich selbst. Ein irdisches Reich, was ihnen vor Augen liegt. Und diese Haltung, dass das Reich Gottes etwas Äußerliches ist und dass es sichtbar ist und dass Jesus sich aufschwingen wird zum Gottkönig, diese Haltung finden wir dann auch hier in Apostelgeschichte Kapitel 1. Kurz vor Pfingsten, 10 Tage vor Pfingsten, noch gar nicht so lange, da war Jesus noch bei ihnen und da heißt es hier, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, also sein Jünger und noch einige andere Zeugen der Auferstehung, gab ja circa 500, und sie sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Hier sehen wir übrigens auch so kleine Info am Rande. Hier sehen wir auch die Geschichte der Apostelgeschichte, oder die Apostelgeschichte ist, beschreibt sehr gut, wenn man das von Weitem betrachtet, ja, man sieht da sehr gut den großen Wandel, den Gott mit der Gemeinde geht, von hin allein zum Jüdischen bis hin zu aller Welt, ja, und dieses Allumfassende, dass er gekommen ist, die ganze Welt zu retten. Und hier am Anfang sehen wir noch totaler Fokus auf Israel, totaler Fokus auf die Juden, das Reich Gottes, nur als etwas Äußerliches gedacht. Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also hier sehen wir zu dieser Zeit, also geht's jetzt los, und dann stellst du für Israel die Königsherrschaft wieder her. Total äußerlich, und Jesus sagt zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das bedeutet, dass diese Ebene der äußerlichen, der Auslegung auf das Reich Gottes hin zum Äußerlichen nicht unbedingt verkehrt ist. Es geht nur um den Zeitpunkt. Es wird ein Gottkönig sein. Jesus wird Gottkönig sein hier auf der Erde und wird regieren und wird alle anderen Reiche zermalmen. Das ist das, was die Bibel ganz eindeutig lehrt, im Alten wie auch im Neuen Testament. Die Frage ist nur der Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt ist zur zweiten Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus wieder zurückkommt, werden all diese Prophetien, diese nicht, wie die Bibel sagt, auf den Boden gefallen. Nichts von dem, was er gesagt hat, ist hinfällig geworden, sondern es wird alles in Erfüllung gehen, und Jesus wird regieren von Jerusalem aus über diese Welt. Und wir tun sehr gut daran, wenn wir sagen: Okay, wir wollen nicht nur die äußerliche und auch nicht nur die innerliche Dimension, sondern wir wollen beide, die äußere, sichtbare, die noch in der Zukunft liegt, und die innere, unsichtbare, um die es heute geht und um die es in dieser Gemeinde, jetzt zur Zeit der Gemeinde, an diesem Punkt der Heilsgeschichte geht es um die äußerliche Dimension, Entschuldigung, um die innerliche Dimension. Jetzt fange ich auch schon an. Punkt 2. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So, hier haben wir zwei wichtige Eigenschaften des Reiches Gottes. Erstens, das Kommen des Reiches Gottes kann man nicht beobachten. Wir sehen seine Auswirkung, ja, wir sehen und erfahren und erleben, wenn eine Person aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, also in das Reich Gottes, verrückt wird, und einen Personen innerlich eine Verwandlung erleben, dann sehen wir natürlich äußerlich Auswirkungen. Aber wir können das Kommen des Reiches, wie es entsteht und wie es passiert, das passiert im Unsichtbaren. Wir können es nicht sehen. Das Kommen und das Wachsen, das ist ein anderer Punkt. Ja, das Reich Gottes wird nicht gebaut. Wir sagen ja immer so, im neudeutschen charismatischen Slang sagt man ja immer so: Ja, wir bauen das Reich Gottes. Das ist, wenn man streng, ich weiß, was damit gemeint ist, und es ist auch nicht so schlimm, aber wenn man streng biblisch betrachtet, ist es Unsinn. Denn das Reich Gottes wird nicht gebaut, sondern das Reich Gottes ist etwas, was wächst. Ein Senfkorn, was zu einem großen Baum wird, das ist das Reich Gottes. Es ist nicht etwas, was gebaut wird, sondern was wächst. Und Gott legt den Samen in uns hinein bei unserer Bekehrung, und es wächst und wächst und wird größer in uns. So, also das Kommen findet auf der Ebene des Herzens statt, auf der unsichtbaren Ebene. Und dann der zweite Punkt ist das Reich Gottes. Also der erste Punkt war, wir können das Reich Gottes nicht beobachten, wie es kommt. Wir sehen es nicht, es ist unsichtbar. Und das zweite ist, das Reich Gottes ist in uns. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, übersetzt die Schlachter. Die Übersetzung ist nicht ganz korrekt. wenn man es ganz korrekt übersetzt, und ich glaube, in der Schlachter steht es sogar mit Fußnote drin, da steht das griechische Wort entos, also gesprochen intos, und es bedeutet innen, innerlich, inneres. Wir haben das Reich Gottes, intos. Wir haben es in uns drin. Es ist in uns, und das Herz ist der Ort, wo das Königreich Gottes hinkommt und sich Bahn bricht, und es wächst und es dehnt sich aus und es wird größer und größer. Der König selbst, Gott selbst, will in uns leben. Er hat gar nicht so das Interesse daran, irgendwie, in erster Linie, die Gesellschaft zu verändern und irgendwie im Bundestag vertreten zu sein durch Christen oder irgendwie Gesetze zu verhindern und zu gucken, okay, dass unsere Gesellschaft noch irgendwie konservativer wird. Das ist nicht das allererste Ziel, was Gott hat und was der Heilige Geist hat mit uns. In uns drinnen ist das Reich Gottes, und es will in uns wachsen und zunehmen. Und das Ziel der Gemeinde durch die Evangelisation ist nicht, dass die anderen ein bisschen besser werden und irgendwie die Welt noch ein bisschen schöner wird und noch ein bisschen frömmer wird und irgendwie die Gesetze noch ein bisschen christlicher werden. Das ist nicht das Ziel, was unsere Evangelisation hat. Das Ziel unserer Evangelisation ist, dass Menschenherzen aus der Finsternis, aus der Sünde, aus der Rebellion gegenüber Gott, aus dem Teuflischen versetzt werden in das Reich des Sohnes seiner Liebe, hin zu Jesus. Jesus untergeordnet als ihrem König. Das ist der Gottkönig, der in unseren Herzen regieren will. Da will er hin. Da will er hin. Halleluja. Er will in uns regieren. Und immer wenn jemand regieren möchte und da ein Wechsel stattfindet, gibt es Konfliktpotenzial. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da, wo das Reich Gottes hinkommt, gibt es Konfliktpotenzial. Aber dieses Konfliktpotenzial ist, wie gesagt, nicht das Äußerliche, dass ich sage, oh, die bösen Grünen oder die bösen Linken oder die 68er, die bösen Ideologen oder sowas. Das ist alles kritikwürdig, gar keine Frage, bin ich ganz bei euch. Aber das Reich Gottes möchte in dir regieren, in dir drin. Und in dir drin sind auch die Dinge, die das Reich Gottes zurückhalten, die den Heiligen Geist betrüben und die dieses Wachstum der Herrschaft Jesu verhindern. Eine Sache, die hier zum Beispiel jetzt steht, hier oben, ist die Liebe zum Geld. Mammon, Geld. Die Liebe zum Geld. Wo wir das Geld mehr lieben, als wir Gott lieben. Das ist etwas, das hält, da herrscht dann die Geldsucht in uns. Und dann kann es Stolz geben und Neid und Unvergebenheit, Verbitterung, all diese Dinge, die dem Reich Gottes entgegenstehen in uns. Und er möchte derjenige sein, der den Ton angibt. Ja, das ist nicht ein Parlament, wo wir sagen, okay, oder so ein Kabinett, ja, wie in unserer Bundesregierung. Gott hat da was zu sagen, aber am Ende hat auch noch der Neid und die, keine Ahnung, und der Geiz und der Hass und die Boshaftigkeit oder die sexuelle Begierde oder die Lust, noch was zu sagen, und alle treffen so eine Entscheidung, wo sie alle mitgehen können. Nein, es ist eine Theokratie. Gott soll in deinem Herzen regieren. Er will regieren in dir. Er möchte dein König sein. Er möchte dir, er möchte dein Herz revolutionieren. Halleluja. Also wir sehen, da ist eine Provokation, wenn wir beten, dein Reich komme. Da ist eine Provokation an das Reich der Finsternis. Da ist eine Provokation an dich selber. Und da erleben wir alle, jeder für uns, erlebt eine innere Zerrissenheit. Und einen Kampf von verschiedenen Polen, die in uns stattfinden. Und die gegeneinander arbeiten. Und dafür beten wir, dein Reich komme. In mir soll deine Königsherrschaft kommen. Du sollst triumphieren. Und dann gibt es noch einige andere Bibelstellen. Epheser Kapitel 3 betet Paulus, dass wir mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Das ist nichts anderes. Man könnte auch übersetzen, dass Gott überwindet, dass Gott triumphiert durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir, in uns. Da möchte er regieren, da möchte er sein Reich aufrichten. Halleluja. So, dein Reich komme, ist eine Provokation, eine Kriegserklärung an die Götzen unserer Herzen und an den Feind, der Gott dieser Welt ist. Und mit dem dritten Punkt gehen wir zu Römer Kapitel 14, wenn wir darüber reden, was bedeutet es denn, dass das Reich Gottes kommt, dass es kommt. Römer 14, Vers 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Moment, jetzt habe ich weitergelesen, als ich sollte. Also, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Wir sehen hier, dass Paulus drei Dinge hervorhebt, die das Wesen des Reiches Gottes sind. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und all diese Dinge, Gerechtigkeit, Friede, Freude, sind alles Dinge, die in unserem Herzen stattfinden und passieren. Und wenn wir darin, wenn diese Dinge in unserem Herzen vorhanden sind und zunehmen, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, wenn wir darin wandeln, dann sagt das, wenn wir darin Christus dienen, wenn wir so für Gott leben, ja, er ist der König in uns, sein Reich ist in uns und wir dienen diesem König, der in uns lebt. Und wenn wir so Christus dienen, dann sind wir Gott wohlgefällig und von den Menschen geschätzt. Also das ist doch eine super Kombi. Meistens müssen wir uns für eins entscheiden, ja. Meistens ist es sagen, okay, wollen wir Gott wohlgefällig sein oder wollen wir geschätzt werden von den Menschen? Aber hier sagt Paulus, beides geht. Wenn wir das Reich Gottes in unserem Herzen in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ausleben und darin zunehmen, beides geht, ja. Gott wohlgefällig und von den Menschen geschätzt. Unfassbar. Danke, Jesus. Okay, das erste, was wir hier lesen, ist Gerechtigkeit. Zuallererst beten wir, wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir für ein Bewusstsein, für eine Zunahme des Bewusstseins für der Gerechtigkeit aus Glauben, die von Gott geschenkt ist, die wir nicht irgendwie erarbeitet haben oder sagen, okay, ich habe besonders viel gebetet, sondern wir haben einfach vertraut und dieses Vertrauen belohnt Gott mit seiner Gerechtigkeit. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also da ist eine enge Verbindung zwischen Vertrauen, Gott vertrauen, was nichts an, das bedeutet ja Glaube, und Gerechtigkeit. Aber das ist nicht alles, was Gerechtigkeit bedeutet. Es ist auch ein Bewusstsein, wenn wir beten, ja, dein Reich komme, beten wir, dass ein Bewusstsein für gerechtes Handeln und Reden gemäß der Gerechtigkeit stattfindet. Das heißt, die Gerechtigkeit, wenn die Bibel von Gerechtigkeit redet, in den meisten Fällen geht es um etwas, was ich tue, etwas, was ich auslebe. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer nicht weit übersteigt, kommt ihr gar nicht ins Reich der Himmel. Da kommt ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes. Eure Gerechtigkeit muss die der Pharisäer weit übersteigen. Jetzt könnten wir versucht werden, da reinzugehen, ja? Vielleicht kurz als Erklärung. Die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, entspringt aus dem Herzen. Die Gerechtigkeit, die Pharisäer hatten, die war äußerlich. Ja, und deswegen hatte sie nie die Kraft, hatte sie nie die Wirkung, die sie haben sollte, sondern sie haben nur Lasten zusammengebunden, Gesetze, Gebote und sie Menschen auferlegt. Und selber haben sie nicht angerührt. So, wir handeln gemäß der Gerechtigkeit, wir leben gerecht. Das bedeutet, wir wollen nicht sündigen, das bedeutet, wir fürchten den Herrn. Das bedeutet, wir wollen das erste Gebot erfüllen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das sind all diese Dinge, die Gerechtigkeit bedeutet. B. Ein Bewusstsein für den Frieden, den wir mit Gott haben. Das möchte der Herr uns schenken, wenn wir beten, dein Reich komme, will er uns Bewusstsein für Frieden geben. Frieden im biblischen Kontext, ja, wenn wir Frieden sagen, dann sagen wir nur, ja, das ist Abwesenheit von Krieg. Jetzt haben wir Frieden, weil wir keinen Krieg haben. Der biblische Frieden, der Shalom, ist wesentlich mehr und wesentlich tiefer. Der bezeichnet eine ganz innere, auch wieder im Inneren, eine innere Zufriedenheit. Ja, da ist nichts aufgewühlt, nichts irgendwie, sondern ich bin einfach, ich mache mir keine Sorgen, ich habe Frieden. Ich habe keine Angst, ich habe Frieden. Und das ist ein Wesen, ein Charakteristika Jesu, dass er Frieden hatte mit all dem, was er hatte. Und dazu lädt er uns ein, wenn wir sagen, wir kommen in seine Herrschaft soll in uns zunehmen, in sein Reich komme, dann möchte er uns Frieden geben. Das ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit und seines Reiches. Ein Ausdruck seiner Herrschaft ist, dass wir Frieden haben. Eine tiefe innere Zufriedenheit in Gott. Friede. Und das hat sehr viel auch mit Ruhe und mit Stille zu tun, wo wir uns Zeit nehmen und einfach zu ruhen, einfach zu sein, nicht immer nur zu arbeiten, nicht immer nur zu wirken und zu machen und zu tun und sondern im Frieden zu sein. Und ja, sich zu entspannen. Titus Gazzero zitiert immer mal so einen anderen Autor, ich weiß gar nicht genau wer, der sagt immer: The goal of Christianity is to relax in Jesus. Also das Ziel des Christentums ist, sich zu entspannen in Jesus, zu ruhen in Jesus. Das bedeutet nicht, dass jetzt irgendwie äußerlich keine Anfeindungen mehr sind und nicht auch Dinge schwierig sind und wir durch Krisen gehen, überhaupt nicht, sondern in diesen Krisen wissen wir, am Ende Jesus hat das letzte Wort. Mein Leben ist in seiner Hand. Das ist Frieden. Und das kommt mit einem wachsenden Bewusstsein für das Reich Gottes. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir für diesen wunderbaren Frieden. Und dann das Dritte, was wir hier in dieser Schriftstelle lesen: Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist zum einen, wenn wir sagen, dein Reich komme, beten wir für Freude über die Dinge, die uns geschenkt worden sind. Ja, da gibt es viele Dinge, die wurden uns als Christen, als Kinder Gottes schon geschenkt. Davon wissen wir überhaupt nichts. Davon weißt du überhaupt nichts. Und dafür ist uns der Heilige Geist gegeben, dass er uns in diese Wahrheiten hineinführt. Denn er sagt in Epheser 1, Vers 3, sagt Paulus, wir wurden gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und das ist ein Teil der Freude, sich über die Segnungen Gottes zu freuen. Aber es geht noch weiter. Es ist nicht nur, dass wir uns über den Segen freuen, sondern es ist die größte und reinste Quelle von Freude, ist Gott selber. Für die meisten Menschen ist Gott, wie sagt man, sage ich mal, die größte Quelle von Stress und von Gesetzen, die wir nicht einhalten wollen. Und das ist ja alles Lügen. Das stimmt ja alles gar nicht. So ist Gott ja überhaupt nicht. Gott ist die reinste und beste Quelle, die wir bekommen können für Freude. Er möchte, dass wir uns an ihm freuen. Wenn wir beten, dein Reich komme, Herr, dann beten wir für den König, dass er kommt. Dann beten wir, dass wir den König in seiner Herrlichkeit sehen, dass wir ihn betrachten, dass wir seine Schönheit anschauen. Vor seinem Angesicht, hier Psalm 16, Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle. In Gottes Angesicht, bei ihm gibt es Freude, die Fülle. Und das ist die reinste und die herrlichste Freude, die wir nie aufhören werden zu ergründen bis in alle Ewigkeit. Wir können Gott genießen. Das ist der biblische Gott, das ist der neutestamentliche Gott, ein genießbarer Gott ohne Nebenwirkungen. Wer darin Christus dient, Moment. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Halleluja. Man könnte das Thema noch wesentlich breiter fassen. Bin jetzt auch, denke ich, kürzer gekommen als am Sonntag, aber das ist nicht so schlimm. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde zum Abschluss noch beten. Vater, wir bitten dich, dass dein Reich kommt in unseren Herzen. Deine Königsherrschaft soll anbrechen in uns und man soll es merken, man soll es spüren, man soll es erkennen. Die Menschen um uns, besonders die, die dich nicht kennen, Jesus, sollen erfahren und spüren, wie es ist, wenn du der König einer Person bist. Ich danke dir, Herr, für dieses wunderbare Gebet. Ich bitte dich, Herr, dass wir das mehr und mehr erkennen und verstehen, was das bedeutet. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der zuhört, von dir in die Gebetskammer gezogen wird und dass er das erlebt, diesen Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, weil das ist das Wesen deines Reiches. Im Namen Jesus. Amen. Okay, ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mal wieder ein Livestream. Wenn ihr mehr davon haben wollt oder ihr euch irgendwelche bestimmten Themen wünscht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich demnächst erstmal keine Livestreams machen. Genau. Ansonsten wünsche